Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Winfried Sträter. Wenn Sie das Wort Schießbefehl hören, denken Sie wahrscheinlich an die SED, die Mauer und die weit über 100 Mauertoten in 28 Jahren. Unser Thema im heutigen Zeitfragenmagazin ist nicht dieser Schießbefehl, sondern der vor genau 100 Jahren. Da sind die Stichworte SPD, Gustav Noske, viel mehr Tote innerhalb weniger Tage. Generalstreik Anfang März, Linksextremisten von Spartakus und KPD versuchten, daraus einen gewalttätigen Aufstand zu machen und die SPD-geführte Reichsregierung reagierte mit einem Schießbefehl. Die Folge war, dass eine Soldateska innerhalb weniger Tage ein Blutbad anrichtete mit Hunderten von Toten. Verantwortlich dafür war der Oberbefehlshaber der SPD-geführten Regierung, Gustav Noske. Über diese Entfesselung staatlicher Gewalt habe ich vor der Sendung mit dem irischen Historiker Mark Jones gesprochen und habe ihn zunächst gefragt, welche Verantwortung der SPD-Mann Gustav Noske für die Gewaltexzesse vor 100 Jahren hatte.
Von den Kritikern Noskes ist es klar gewesen, dass seine Reaktion war der Konfliktauflöser. Wer so viele bewaffneten Soldaten in den Straßen Berlins schickt, der sollte wissen, dass die Soldaten irgendjemand finden würden, mit wem sie kämpfen konnten. Aber auf der anderen Seite, Noske wird dann auch kritisiert, dass er nicht hart genug gleich am Anfang behandelt hat. Und bei der Proklamation des Schießbefehls, viele bürgerlichen Presse, auch Liberalen, kamen das Reaktion, endlich mal wird richtig hart gehandelt, endlich mal würden wir aufräumen mit der Bedrohung von links.
Was war die Konsequenz?
Die Konsequenz war, dass innerhalb von 3 bis 4 Tagen, also in erster Linie die Konsequenzen in Berlin sind, dass innerhalb von 3 bis 4 Tagen ungefähr 200 Menschen aufgrund dieser Befehl erschossen worden war. Also zum Beispiel am 12. März laufen Soldaten in einer Straße, in der Lange Straße im Ost-Berlin, und eine schrei Fenster zu, Straße frei. Und am Fenster in dem dritten Stock stand ein Schulmädchen namens Helene Slovek. Die hatte 12 Jahre alt und sie stand am Fenster und versucht, seinem Befehl nachzugehen. Und sie war dann zu langsam und der Soldat schoss sie tot. Es war kein Bürgerkrieg in traditionellen Sinne, aber es gab eine bürgerkriegsähnliche Mentalität zu der Zeitpunkt.
Die Novemberrevolution war eine friedliche Revolution. Wie kam es dazu, dass sie in ein solches Inferno von Gewalt umschlug?
Ich glaube, zuerst mussten wir sagen, wir sollten keinen einzigen Sündenbock suchen. Das führt zu nichts. Und wir sollten auch nicht sagen, dass es eine oder andere Partei an allen schuld gewesen sind. Es gab sehr viele Radikalisierungsprozessen, die alle gleichzeitig miteinander verbunden waren und die alle die Lage immer wieder zugespitzt hat. Was wir auch nicht vergessen sollten, es war eine Zeit der Nervosität. Wir wissen, wie diese Revolution zu Ende gegangen ist. Die damaligen Zeitgenossen wussten das nicht und die Sozialdemokraten standen unter enormem Druck, dass jeder wusste, was im russischen Bürgerkrieg, was es für Gewalt da gab. Die wussten, dass Deutschland sitzt in der Mitte Europas. Das ist eine Selbstverständlichkeit natürlich. Und die Frage war, würden die deutschen Zustände wie die russischen Zustände werden? Und russische Zustände war das Angstwort im 1918, 1919. Und in dieser Zeit, es war sehr wichtig aus Seiten der Regierenden, dass die Regierung eine Botschaft in der Welt setzt. Wir werden nicht wie den russischen Menschewiki werden und Deutschland wird nicht zum Bürgerkrieg wie Russland kommen. Und in dieser Lage war der Botschaft Gewalt, Gewalt des Staates.
Diese Eskalation der Gewalt des Winters, Frühjahrs 1919, wie hat sich das gewissermaßen auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts ausgewirkt?
Also ich glaube, man sollte sehr vorsichtig die Frage angehen, weil für manche Lesern und für manche Zuhörer wird das sicherlich eine Frage, ob es eine Kontinuitätslinien gibt, ob es eine Sonderweg gibt oder nicht. Und also ich bin eine Generation von Historikern, die aufgewachsen sind, ohne jeweils an den Sonderweg geglaubt zu haben. Aber trotzdem, man muss es auch sagen können, dass es langfristige Wirkungen gegeben hat. Und ich denke an das Jahr 1942, das ist ein Schlüsseljahr der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Am Anfang 1942 sind die meisten Juden Europas am Leben. Und am Ende dieses Jahres ist das nicht mehr der Fall. Die meisten sind dann ermordet. Und auch wenn andere Länder daran beteiligt gewesen sind, ist nicht zu debattieren, dass dieser Genozid aus Deutschland ausgegangen sei. Und ein Erklärungsmuster ist, mit dem November-Pogrom von 1938 anzufangen und zu erklären, was die Radikalisierungsschritte gewesen sind zwischen 38 und 42. Aber man sollte auch fragen, können wir etwas zu diesen Debatten beitragen, wenn wir die Radikalisierungspotenzial 1919 noch in Sicht nehmen? Das ist die Frage, wie ist die Gesellschaft, dass die friedliche Revolution vom 9. November unternommen hat, wie ist diese Gesellschaft denen von dem 9. November 1938 geworden? Und hier sage ich mal, wenn man genau hinguckt auf die Eskalation der Gewalt in 1919 und auf die Brutalität, man sieht, dass die Gewaltpotenzial war da. Man sieht aber auch, dass die kulturellen Vorurteile gegenüber den Opfern auch da gewesen sind. Es ist die Radikalisierung der Sprache März 1919. Das Wort Bestien in Menschengestalt. Das findet man in die Zeitungen und um das Propaganda der Regierungsseiten März 1919. Schaut mal auf die Worte, die benutzt wurden, um das Einmarsch Deutschlands in Polen 1939 zu rechtfertigen. Die Polen werden auch dann als Bestien in Menschengestalt beschrieben. Es ist das gleiche Wortwahl. Das ist kein Zufall. Das heißt nicht, dass es eine direkte Kontinuitätslinie gab. Weimar war kein Demokratie ohne Demokraten. Es gab eine politische Kampf, es gab Überlebenschancen. Das wissen wir jetzt viel mehr als vor 20 Jahren. Aber man sollte es nicht vergessen, dass innerhalb dieser politischen Kämpfe es gab auf Seiten der Rechten einen Radikalisierungsdruck, am radikalsten zu sein. Und Gewalt würde integriert in diese neue politische Kultur. Wir denken an den juristischen Begründung des Dritten Reiches. Wir denken an Carl Schmitt. Carl Schmitt und Gustav Noske sind unterschiedlichen Typen, aber Noske rechtfertigt seinen Schießbefehl in der Nationalversammlung im März, am 13. März 1919, so kaum 24 Stunden nachdem das Schulmädchen Helene Slovak auf der offenen Straße erschossen worden ist. Er rechtfertigt seinen Schießbefehl mit der Begründung, dass wenn der Staat es braucht, die Gesetze sind nicht wichtig, nur der Macht zahlt. Und Carl Schmitt hat das den gleichen Prinzipien viel intellektueller formuliert in seiner Aufnahmezustande. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, schaut mal auf die Geschichte 1933 an und man sieht die Gewalt der Nationalsozialisten und man weiß, dass der nationalsozialistische Staat wurde auf Gewalt gegründet. Und man fragt sich, wie ist das möglich, dass die Gesellschaft das sofort akzeptiert hat? Wie war es möglich, dass die Kirchen, die Gewerkschaften, dass alle mögliche oppositionelle Gruppierungen das toleriert haben, dass es zum ersten Konzentrationslager gekommen sind, dass die traditionellen Gesetze nicht mehr gelten? Wie war das alles möglich? Man kann das besser verstehen, wie das alles möglich gewesen ist, wenn man zurückschaut und sagt, 1919 war eine andere Stadt in der Lage, auch Gewalt auszuüben, um der Staatsgründung mit durchzuführen. Und das ist natürlich sehr schwierig, das zu akzeptieren, weil der Weimarer Staat wird mit dem guten Deutschland verbunden und der nationalsozialistische Staat ist das Gegenteil. Und manchmal ist es dann eine schwierige Aufgabe für einen Historiker zu sagen, schau mal genau hin, das ist keine Sonderheit Deutschlands. Das ist eine klassische Staatsgründungsgewalt der modernen Zeit von europäischen Städten.
Der irische Historiker Mark Jones über das deutsche Drama 1919. Sein Buch Am Anfang war Gewalt, die deutsche Revolution 1918-19 und der Beginn der Weimarer Republik gehört zu den lesenswertesten Büchern über diese Zeit. Erschienen ist es im Propyläen Verlag, hat 432 Seiten und kostet 26 Euro. Die Entfesselung schrankenloser staatlicher Gewalt. Erst 1919, dann in unvorstellbarem Ausmaß nach 1933. Die Angst davor, dass sich so etwas wiederholen könnte, saß tief. Auch lange nach 1945, als die Besatzungsmächte die Deutschen zur Raison brachten. Anders sind die panischen Reaktionen nicht zu erklären, als 1967 ein Westberliner Polizist den Demonstranten Benno Ohnesorg erschoss. Arno Orzesek hat darüber nachgedacht, wie dieser Schuss auf die außerparlamentarische Opposition wirkte.
Zwei Tage nach Benno Ohnesorgs Tod brachten Unbekannte in Berlin-Charlottenburg am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus eine Tafel an. Nationalsozialistischer Polizeiterror in Berlin 1933 bis 1945 und seit dem 2. Juni 1967 wieder in Berlin. Noch härter verurteilte Sebastian Haffner die Vorkommnisse. Der Journalist und Schriftsteller behauptete im Stern, was sich in der Berliner Blutnacht ereignet hat, war ein systematischer, kaltblütig geplanter Pogrom. Laut Haffner hatten sich Gräuel abgespielt, wie sie außerhalb der Konzentrationslager selbst im Dritten Reich Ausnahmeerscheinungen gewesen sind. Er unterstellte, dass Heinrich Alberts, der regierende Bürgermeister von Berlin, in seiner Methodik dem NS-Propagandaminister Josef Goebbels folge. Die Überschrift des Sternartikels, die Nacht der langen Knüppel, spielte auf den sogenannten Röhmputsch an, die Ermordung der SA-Führungskräfte durch die Nationalsozialisten unter Hitler in der Nacht der langen Messer 1934. Bundespräsident Heinrich Lübke, ein CDU-Politiker, sah die protestierenden Studenten weit mehr in der Verantwortung als die Polizei, aber auch er fühlte sich an die Zeit erinnert, als Hitler unter Missbrauch der demokratischen Freiheiten die Weimarer Republik zerschlug. Die Machtergreifung 33, die Pogromnacht von 38, NS-Methoden und NS-Gräuel, das waren 1967 Vergleichspunkte, die scheinbar keiner weiteren Erklärung oder Rechtfertigung bedurften. Und warum? Angelehnt an William Faulkner ließ er sich sagen, die NS-Vergangenheit war nicht tot, sie war noch nicht einmal vergangen. Sie war im Bewusstsein derer, die das NS-Regime am eigenen Leib erlebt hatten, aber auch unter Nachgeborenen des linken Spektrums offenbar auf traumatische Weise lebendig. Ob es neben individuellen auch kollektive Traumata gibt, ist umstritten. Die Reaktionen auf die Erschießung Benno Ohnesorgs sprechen indessen eher dafür als dagegen. Denn die extreme Angespanntheit damaliger Beobachter wie Sebastian Haffner, ihr Entsetzen, ihre Wut, ihre Ohnmacht, sie weisen auf massiv verstörende, bis dato unverarbeitete Ereignisse zurück. Und mehr noch. Traumatisierte erleben oft einen Konflikt zwischen dem Wunsch, schreckliche Ereignisse zu verleugnen und dem gegenteiligen Wunsch, sie auszusprechen. In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde die Nazi-Katastrophe von vielen beschwiegen. Hannah Arendt attestierte den Deutschen 1949 schlicht Gefühlsmangel und Herzlosigkeit. 1967 aber schlug das Pendel zurück. Die vergangene Katastrophe wurde als Blaupause einer akut drohenden genommen. Das alte Trauma schien ein neues vorzubereiten, als gäbe es eine historische Kontinuität des Schreckens. Im Rückblick erscheint die Gleichsetzung der Juni-Ereignisse von 1967 mit den dunkelsten Daten und Taten deutscher Geschichte unsachlich und alarmistisch, geradezu hysterisch. Denn heute ist erkennbar, die junge Bundesrepublik hatte sich bereits als recht solider Verfassungsstaat etabliert. Ihr drohte wegen der Studentenunruhen und der rabiaten Polizeieinsätze weder das Schicksal der späten Weimarer Republik, noch das rasche Abgleiten in braunen Terror. Aber das ist eben unser Blick. Wir achten auf andere Gefahren als damals, wie sich an den sogenannten Nazi-Vergleichen ablesen lässt. Wer heute einen solchen Vergleich zieht, wird reflexhaft bezichtigt, unvergleichliche Untaten zu relativieren. Die Sorge gilt zumeist nicht der Wiederkehr der Vergangenheit, sondern deren Verharmlosung. 1967 indessen existierte der Begriff Nazi-Vergleich noch gar nicht. Die grellen Reaktionen der Cassandra-Rufer resultierten aus dem Albdruck, der seit 33 auf ihnen lastete. Friederike Dollinger, eine Kommilitonin von Benno Ohnesorg, hat über den 2. Juni 1967 gesagt, »Ich dachte, ich schaue dem Faschismus ins Gesicht.« Ein Satz, der unmissverständlich ausdrückt, die Besorgten, Wütenden und Verängstigten hatten damals nicht nur den Eindruck, die Geschichte könnte sich wiederholen. Nein, sie hatten vielmehr das Gefühl, die Geschichte ist noch gar nicht vorbei. Die Gewalt der jüngeren Vergangenheit und die gegenwärtige Gewalt sind untrennbar miteinander verbunden.
Gedanken von Arno Orzesek über die Gegenwart deutscher Gewaltgeschichte am Beginn der Studentenrevolte. Die bittere Ironie der Geschichte ist, dass es nach dem 2. Juni 1967 radikalisierte Studentenbewegte waren, die die Gewaltgeschichte fortsetzten bis zum Höhepunkt des RAF-Terrors 1977. Bemerkenswert ist, wie viel zivilisierter der deutsche Staat darauf reagierte. Konkret der sozialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt, der hart reagierte, aber nicht hysterisch.
Jeder prüfe sein eigenes Verhalten und jeder trage zur Entgiftung der politischen Auseinandersetzung bei, wo immer das nötig sein sollte.
Das erklärte Schmidt im Bundestag nach der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer. Welch ein Kontrast zu Gustav Noske 1919.
Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgerast haben wie Amokläufer.
Helmut Schmidt schaffte es 1977, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Da war er das genaue Gegenbild zu Gustav Noske 1919.
Die Bundesregierung wird noch Gelegenheit nehmen, alle ihre Entscheidungen, ihre Gründe, auch ihre Zweifel öffentlich darzulegen. Zu dieser Verantwortung stehen wir auch in Zukunft.